In Kreuzfeuer, der Podcast von Liberetica. Liberetica, die ethische Offensive aus liberaler Sicht.
Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast im Kreuzfeuer. Mein Name ist Beatrice Acklin-Zimmermann. Ich bin Moderatorin, Autorin und Geschäftsführerin des Think Tank Liberetica, der ethischen Offensive aus liberaler Sicht. Liberetica.ch produziert diesen Podcast. Im Kreuzfeuer geht es um Fragen, die liberalen Köpfen unter den Nägeln brennen. Über diese Fragen diskutiert Liberetica mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, Kirche und Kultur. Heute geht es im Kreuzfeuer um die Wurst. Es geht nämlich um die Frage, ob der Konsum von Fleisch ethisch vertretbar sei. Mein Gast, Rolf Hiltl, Gastronomieunternehmer und Inhaber der Hiltl AG. Er führt das vegetarische Restaurant Hiltl in Zürich in der vierten Generation. Willkommen, Rolf Hiltl. Ja, Rolf Hiltl, diese Woche ist Pfingsten. Wie viele andere auch nutze ich das verlängerte Wochenende, um Freunde einzuladen und zusammen zu grillieren. Auf den Grill kommt viel Fleisch und viel Fisch. Stellen Sie sich vor, Sie wären mein bester Freund. Was würden Sie mir sagen, um mich von meinem Plan abzubringen?
Eine sehr gute Frage. Also erstens würde ich Ihnen sagen, ja, nicht vom Plan abbringen, unbedingt Freunde einladen zum Essen und Trinken. Das ist etwas sehr Wichtiges für unsere Gesellschaft. Das war in der Vergangenheit so, das ist heute so und das wird in Zukunft auch immer so bleiben. Das ist sehr schön. Die Frage ist natürlich, wie viel Fleisch, wie viel Fisch muss es sein? Und wir sind hier im Haus Hiltl, im fünften Obergeschoss ist die Hiltl Akademie. Dort machen wir Weiterbildungen für Profis übrigens auch im Bereich vegan, vegetarisch. Und da auf der Terrasse hat sie da 4 oder 5 verschiedene Grills, auch einen Smoker. Und dort zeigen wir, wie wir das tun. Also zum Beispiel eine konkrete Empfehlung, kommen Sie einen Kurs in die Hiltl Akademie. Wir zeigen, wie man vegan und vegetarisch grilliert.
Das ist natürlich jetzt wunderbare PR, ja, aber ich möchte trotzdem noch die Grillade ein bisschen retten. Mhm. Könnte ein Biosiegel mich und meinen Plan retten? Sprich, immerhin ist es ja so, dass Tiere ein etwas besseres Leben haben mit einem Biosiegel eben, als wenn sie konventionell gehalten werden. Ja. Wären sie da nachsichtiger?
Ja, eher. Wobei wir müssen natürlich schon tiefer gehen in der Frage, oder? Und es ist so, wir Menschen essen schon sehr lange Fleisch in unserer Kultur. Es gibt auch andere Kulturen. Also wir zum Beispiel sind sehr inspiriert von Indien. Dort isst man seit Jahrhunderten, die Mehrheit isst kein Fleisch und denen geht es auch sehr gut. Und wir müssten mal schauen, inwiefern ist unsere Tradition vereinbar mit der Gegenwart oder der Zukunft, könnte man es auch anders tun. Und es ist sicher eine gute Idee, dass man den Tieren ein schönes Leben schenkt, bevor man sie schlachtet. Sehr schwierig ist die Massentierhaltung, dort sind wir heutzutage. Und es ist halt schon so, mit Massentierhaltung lässt sich sehr, sehr viel Geld verdienen, aus diversen Gründen. Es ist sehr einfach, das zu tun. Entsprechend ist natürlich das Angebot groß, die Nachfrage auch entsprechend groß und der Preis tief. Und ich glaube, da haben wir ein ethisches Problem heute.
Ich mache noch einen letzten Versuch, um die Grillade zu retten. Würde es einen Unterschied machen, wenn die Tiere, die auf den Grill kommen, eben schon alt sind und damit zu rechnen ist, dass ihnen viel Leid und Mühsal und Beschwer bevorstehen? Macht das einen Unterschied?
Ja, ich meine, das wäre eine schöne Welt. Also jetzt angenommen, wir hätten da in der Schweiz Bauernhöfe, wo die Tiere leben, wo sie ein schönes Leben haben, so wie man sich das vorstellt, so wie das in der Werbung auch teilweise erzählt wird. Und dann würde zum Beispiel diese Kuh alt werden und bevor sie stirbt, würde man sie schlachten und noch essen. Aber ich meine, das ist eine Traumvorstellung, dort sind wir nicht. Dort werden wir in den wenigsten Fällen auch sein. Und dann geht es dann vielleicht ein bisschen um Vegan oder Vegetarian Washing. Oder was könnte ich tun, damit ich noch ein gutes Gewissen habe und diese Tiere essen? Also ich glaube, da müsste man schon gewisse Kompromisse dann eingehen.
kommen wir weg von der Grillade hin zu Hiltl. Hiltl wurde ja als erstes vegetarisches Restaurant Europas 1898, also das muss man sich vergegenwärtigen, 1898 gegründet. Es war logischerweise eine ganz andere Zeit, eben wo Veggie war noch nicht trendy wie heute. Heute hat man den Eindruck, dass die Veggie-Restaurants wie Pilze aus dem Boden schießen. Was waren, Rolf Hiltl, was waren denn eigentlich die Gründe Ihrer Vorfahren, ein Restaurant ganz ohne Fleisch zu gründen?
Ja, das war mein Urgroßvater, der Ambrosius Hiltl. Der kam als Schneidergeselle 1898 nach Zürich. Er war ca. 20 Jahre jung, hatte dann Gicht. Also ich gehe mal davon aus, da er aus Bayern kam, dass er genug Fleisch dort gegessen hat und wurde krank. Und Gicht ist sehr schmerzhaft. Heute kann man sehr viel Fleisch essen und Medikamente gegen Gicht nehmen und das funktioniert damals nicht. Ein Freund und Arzt hat ihm gesagt, du musst deine Ernährung umstellen. Und da gab es dieses Vegetarierheim und Abstinenzcafé, das hieß so. Und dann hat man ihm gesagt, er solle hier hinkommen. Er hat das gemacht, 3 Monate lang konsequent vegetarisch gegessen. Und er wurde geheilt. Also die Gicht war weg. Und dann war er sozusagen fast der einzige Stammgast hier, weil, wie du richtig sagst, da ging man nicht hin. Im Volksmund war es der Wurzelbunker, die Gäste waren die Gasfresser. Sie gingen auch oft zum Hintereingang rein, damit man eben nicht sah, wo sie hingingen. Und er hat sich dann in die Martha Kneupel verliebt. Sie war die damalige Küchenchefin aus einer deutschen Vegetarierfamilie. Sie haben dann zusammen übernommen und heute darf sich in vierter Generation der Familie Hiltl leiten.
Also dann war das gesundheitliche
Gründe? Genau, das
Gründe?
War ein rein gesundheitlicher Grund. Sehr also eine Überlebensstrategie, spannend. Weil Gicht ist sehr schmerzhaft. Man kann dann nicht mehr laufen, kann nicht mehr gehen und er als Schneider konnte seine Finger nicht mehr bewegen, konnte sein Handwerk nicht mehr ausüben, also das war fatal. Und entweder wäre er gestorben oder er wäre eben Vegetarier geworden, was er auch geworden ist.
Also hier waren es vor allem Gesundheit oder ausschließlich gesundheitliche Gründe. Ich hatte jetzt eher die Vermutung, wie das früher oft der Fall war, dass es möglicherweise religiöse Gründe waren, weil das ja vielfach, also früher ein freiwilliger Fleischverzicht, nicht ein materieller, sondern ein freiwilliger Fleischverzicht, war ja oftmals religiös begründet. Ich kann mich selber erinnern, obwohl ich in einer sehr liberalen Familie aufgewachsen bin, also Fleisch an Freitag war ein Tabu. Gleichzeitig, und das finde ich ja das Spannende beim Fleischessen, verbindet ja jeder und jede damit irgendwo Rituale, religiöse Feste. Also mir fällt spontan der Sonntagsbraten ein, das Osterlamm oder die Weihnachtsgans. Frage, kann es sein, das ganze Thema polarisiert ja enorm. Also Fleischessen, also es ist fast eine Glaubensfrage geworden. Kann es sein, dass diese Polarisierung auch damit zusammenhängt, dass viele eben sehr emotionale Momente, sinnliche Momente, also mir kommen spontan Gerüche in den Sinn, damit verbinden.
Ja, natürlich, natürlich. Und das beginnt, ich nehme jetzt mal die Bibel, Altes Testament oder Tora oder auch im Koran bestimmt, oder? Da gibt es dieses Opfertier, oder? Und da wurden Tiere geopfert, um dem Göttlichen zu gefallen, also um Buße zu tun. Und dieser Rauch, der ging ja hoch. Und da steht auch in der Bibel, des Passagen, wo steht, dass Gott diesen Rauch angenehm findet, oder? Und das ist tief in uns drin. Und das ist das heutige Barbecue. Das geht da rein. Das ist dieser Geruch von Fleisch auf dem Grill. Und das ist tief drin. Und das ist auch beim Grillieren tief drin. Und das ist sicher ein Riesenthema und es ist auch religiös verankert in unserer Gesellschaft.
Sie sagen religiöse Verankerung letztlich. Früher wurde eben der Fleischverzicht ja mit religiös begründet. Heute hat man ja den Eindruck, dass sich der Spieß im wahrsten Sinne des Wortes gekehrt hat und Essen mehr und mehr zu einer Ersatzreligion.
Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man das schon sagen. Ich meine, wenn man vegane Kreise anschaut, die sind sehr stark, das ist eine Minderheit. Und sie kommunizieren natürlich sehr stark in Bezug auf einen Lebensstil. Oder ich persönlich, ich spreche nicht von Veganismus zum Beispiel, aus diesem Grund. Ich spreche von vegetarischer Ernährung, veganer Ernährung oder vom Flexitarien, weil bei mir geht es dann um die Ernährung. Oder? Und die Frage ist schon sehr tief. Und was natürlich oft als Argument eingebracht wird, und das kann ich nachvollziehen, früher hatten wir zu wenig, wir gingen auf die Jagd, wir hatten ein paar Beeren und so, und den Hirsch, den man erschossen hat, den hat man halt dann gegessen. Jetzt heute haben wir das nicht mehr nötig, oder? Wir können ja heute auf den Markt gehen oder selber Gemüse anbauen oder in den Supermarkt werben. Und unser Bedarf an Fleisch, der ist nicht mehr da wie früher. Also wir in der Schweiz, in aufgeklärten Gesellschaften, wir können sehr wohl, sehr gut, sehr genussvoll überleben. Das beweisen wir mit Hiltl seit über 124 Jahren, dass das geht, oder? Aber die Traditionen sind tief. Die Traditionen sind tief und du sagst das richtig, der Sonntagsbraten, ja, was sollten das ersetzen? Und da bin ich überzeugt, wenn es dann so weitergehen sollte, dass man immer weniger Fleisch isst, dann wird das über Generationen erst stattfinden können, weil kulinarische Traditionen, das habe ich kürzlich gelernt auf einem Panel, die sitzen über 7 Generationen bei uns drin. Also wenn jetzt dein Urgroßvater gerne Cordon Bleu hatte, dann hast du sehr wahrscheinlich gern Cordon Bleu.
Ich würde gerne noch eine Facette, eben diese religiöse, die damit verbunden wird, etwas anleuchten, ganz kurz anleuchten. Wir haben vorhin davon gesprochen, eben also vegetarisch, vegan, dass vegan natürlich nochmal viel mehr polarisiert unter Umständen. Trotzdem, da möchte ich jetzt nochmal nachhaken, also diese immer mehr religiöse Dimension des Essens, der Richtungsstreit zwischen Vegetariern und Fleischessern. Also mir kommt da diese etwas absurde Geschichte in den Sinn. Letztes Jahr im Kanton Basel-Land hat ja ein Metzger eine öffentliche Metzgerde veranstaltet, damit man auch mal gesehen hat, wie ein Schwein geschlachtet wird. Das hat natürlich viele Vegetarier, Veganer auf den Plan gerufen, unter anderem den dortigen reformierten Pfarrer, der sich öffentlich ausgegeißelt hat, gewissermaßen eben als Bußakt für dieses Unrecht, das da geschehen ist. Also dieser Richtungsstreit treibt irgendwo auch immer seltsamere Blüten. Aber man sieht das auch bei der ganzen Vermarktungsstrategie. Also vegane, vegetarische Produkte, dass die plötzlich eine religiöse Sprache bekommen, zum Beispiel Innocent Smoothies oder was weiß ich. Letztlich, Frage, auf was ich hinaus will, diese moralische Überheblichkeit von Vegetariern, darüber sprechen wir heute nur, bewegt mich schon zur Frage, Rolf Hiltl, ist es moralisch verwerflich, Fleisch zu essen? Ja oder nein?
Okay, vorab, also wir sind nie mit dem Zeigefinger unterwegs, waren wir auch nicht. Ich habe hier unser Leitbild vor uns, da steht gesunder Genuss, vegetarisch, vegan seit 1898. Ich denke nicht, dass da irgendwie etwas Missionarisches dahinter steht. Wir überzeugen mit Genuss, mit schönem Ambiente, mit guten Mitarbeitern. Und unsere Restaurants sind übrigens auch nicht mit vegetarisch oder vegan angeschrieben. Es ist einfach so. Da hat sicher 90% der Gäste sind nicht Vegetarier oder Flexitarier, die zu uns kommen. Die kommen zu uns, die essen, die genießen es und die freuen sich, dass es gut war. That's it. Und dann vielleicht merken sie später, ha, das war jetzt auch noch vegetarisch. Das ist unser Ansatz. Also wir machen da nicht mit bei dieser Polarisierung, sondern wir versuchen die Menschen über das Begeistern in der Gastronomie zu überzeugen. Und jetzt natürlich die Frage, ist es verwerflich oder nicht? Ich denke, jeder Mensch muss das selber beantworten. Ich denke nicht, dass ich hier eine Regel aufstellen könnte. Es liegt sicher nicht an mir, diese aufzustellen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Man kann natürlich dann schon in die Religionen reingehen, oder? Und dann schauen, okay, was wird dort gesagt? Im Hinduismus glaubt man an die Reinkarnation und da könnte es natürlich sein, wenn ich jetzt diese Kuh esse, dass das mein Großvater war, das ist natürlich ein schrecklicher Gedanke, oder? Und bei uns ist es so, dass es anscheinend okay ist, Fleisch zu essen. Es kommt natürlich dann die Frage, du sollst nicht töten, das ist auch etwas, das in der Bibel steht, sogar in den 10 Geboten, jetzt ist es okay, wenn ich das Tier töte, ist es okay, wenn ich den Mensch töte, das ist alles so nah. Oder? Und heute sind natürlich die Tiere, die werden ein bisschen vergöttert, das stimmt, dass ich habe einen Hund, ich liebe den, der ist so lieb. Und das Schöne eben bei meinem Hund, und ich denke, das ist bei allen Tieren, sie sind nicht nachtragend, oder wie Menschen. Also sie haben schon Qualitäten, die wir nicht haben. Sie sind einfach lieb und achtsam und einfach gute Kreationen, oder? Und dann ist natürlich schon die Frage, ja, ist es jetzt okay? Und dann weiter, würde ich meinen Hund essen? Sicher nicht. Aber in China werden Hunde gegessen, genau. Und die Chinesen finden es vielleicht komisch, dass wir Schweine essen oder andere Tiere. Und von dem her ist es schon, diese Frage, die lässt sich nicht schnell beantworten. Und ich glaube, es muss jeder selber entscheiden. Was sicher nicht gut ist, wie wir es heute tun, ich habe es eingangs gesagt, diese Massentierhaltung, das ist Profit auf Kosten von Kreaturen, oder, die mit uns zusammenleben. Und das geht nicht. Das ist sicher im Sinne von niemandem. Wir sollen die Schöpfung bewahren, wir sollen achtsam sein mit ihr. Und wenn wir das natürlich tun und dann einfach billiges Fleisch produzieren durch Lebewesen, dann finde ich das verwerflich.
Das Stichwort Achtsamkeit nehme ich gerne auf. Sie haben ja mal gesagt, Vegetarier, Vegetarierinnen würden achtsamer durch die Welt gehen. Mhm. Da würde ich gerne wissen, ob Sie das immer noch so sehen, weil man ja mittlerweile auch von diversen Vegetariern Aussagen gehört hat, politischer oder anderer Art, die sehr problematisch sind. Trotzdem, würden Sie an dieser Meinung immer noch festhalten?
Ja, jeder Extremismus ist schlimm, oder? Und da gibt es natürlich in alle Richtungen gibt's Extremismus, auch im Bereich vom Veganen oder Pflanzlichen. Und dann, wenn man natürlich extrem wird, dann kann man heute mit Social Media und so, kann man extrem auch kommunizieren. Die Frage ist immer, was passiert im Herzen. Aber wenn ich mit Leuten zusammen bin und da hat es gewisse Menschen, die vegetarisch sich ernähren und das nicht groß an die große Glocke hängen, das sind Menschen, die achtsamer durch die Welt gehen. Ja,
Sie würden das nach wie vor so a priori?
Schon. Aber eben, der Extremismus, den gibt es natürlich in allen Richtungen. Und dann haben Sie vorher gesagt, ja gut, die fühlen sich als die besseren Menschen. Und sobald man sich natürlich als ein besserer Mensch fühlt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man extremistisch wird, weil man das Gefühl hat, ich habe recht und der andere hat falsch.
Ich würde gern jetzt einen Schritt weitergehen, und zwar die politische Dimension. Vom Essen etwas anleuchten. Sie haben es vielleicht gehört, am Wochenende hat das für Schlagzeilen gesorgt. In Genf auf einem Parteikongress der Grünen wurde eine Charta angenommen, die vorschreibt, dass jeder Grüne, der in den Großrat oder in den Regierungsrat will, sich verpflichten muss, kein Fleisch zu essen. Also mit anderen Worten, wer in Genf bei den Grünen etwas politisch werden will, muss sich das Schnitzel oder die Bratwurst, kann sich das an den Hut stecken. Jetzt echt mal, ist Essen nicht einfach Privatsache? Soll man anderen wirklich was Essen beim Essen dreinreden?
Sehr gute Frage. Ich denke schon, es ist Privatsache, das Essen an sich. Aber es geht ja da weiter, es geht ja ums Töten, oder? Es geht darum, wie behandelt man die Tiere, die auch Kreation sind. Also das sind unsere Mitgeschöpfe. Und wir, gemäß biblischer Auslegung, sind wir Menschen verantwortlich für diese Schöpfung auf dieser Welt. Oder wir tragen hier eine Verantwortung, wir sollten sie nicht kaputt machen, wir sollten sie pflegen, wir dürfen sie auch genießen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit soll man da gehen beim Genießen? Was ist alles okay beim Genießen? Und ich finde jetzt diesen Vorstoß auch ziemlich krass. Und auf die eine Seite finde ich, es geht gar nicht. Es hat sektierische Züge. Oder? Das ist wie wenn wir im Hiltl sagen würden, du darfst nur hier arbeiten, wenn du Vegetarierin oder Vegetarier bist. Tun wir nicht. Wir fragen es übrigens auch nicht ab. Das Einzige, was wir wollen, dass die Menschen, die hier arbeiten, den Sinn verstehen, was wir tun. Und das tun sie und deshalb, mitunter deshalb sind sie auch hoch motiviert, weil sie etwas Sinnvolles tun können. Die Frage ist, wie stark mit Gesetzen reingehen. Ich würde eher anders ansetzen. Ich würde bei ganz oben ansetzen. Oder was wird in der Schweiz subventioniert? Und das, was subventioniert wird, ist ja sinnvoll, oder? Und dass jetzt die Fleisch- und Milchwirtschaft seit Jahrzehnten so stark subventioniert wird und zum Beispiel der Gemüsebau oder das Obst oder was auch immer weniger oder gar nicht, das finde ich grundfalsch. Deshalb müsste die Politik mal ran, mal überlegen, okay, was will eigentlich NextGen? Wie wollen die essen? Wie wollen die in 10 Jahren essen? Und dann endlich diese Gesetze mal so anpassen, dass es auch für die Bauern Sinn macht und dass Angebot und Nachfrage auch heute noch stimmt. Tut es ja nicht mehr.
Da würde ich ja gerne jetzt den Vertreter des Bauernverbandes mit an den Tisch halten.
Ich habe auch schon mit ihm diskutiert.
Dann gibt
in der
es
Arena.
Ganz sicher ein kontroverses
das
Gespräch.
Ist so, ja.
Vielleicht noch eine nachhaken möchte ich schon noch. Also Frage ist ja schon, müssen Vegetarier nach wie vor die Minderheit? Müssen die ihren Lebensstil anderen aufdringen? Beispiel kürzlich an der Universität Luzern, immerhin eine öffentliche, eine staatliche Institution. Es gibt nur noch vegetarische Produkte, obwohl die Minderheit eigentlich vegetarisch ist, die Mehrheit nicht. Soll man nicht selber entscheiden können, ob ich mir die Tiere vom Teller streiche oder nicht?
Ja, bis zu einem gewissen Grad ja. Nochmals, wir versuchen es auf dem anderen Weg, sicher nicht auf dem politischen, wir versuchen es auf dem Weg zu überzeugen. Vielleicht nochmals ein kurzes Beispiel, in der Hiltl-Akademie bieten wir Profi-Küchenchefs aus. Alle 300 Küchenchefs, zum Beispiel der SV Group, größter Caterer der Schweiz, waren da oben, die wurden geschult, wir haben ihnen gezeigt, wie das geht, wir haben ihnen gezeigt, was es hier für nette Kundschaft hat, wie wir normal sind. Die gehen dann zurück und kochen hochmotiviert vegetarisch und vegan, weil sie merken, erstens schmeckt es mir, zweitens weiß ich, wie es geht und drittens kann ich da eine sehr attraktive Kundschaft ansprechen. Jetzt, inwiefern das verboten werden sollte, ich glaube nicht, dass man den Menschen vorschreiben sollte, was sie essen dürfen oder was nicht. Hingegen, wenn wir dann über Ethik reden, dann ist schon die Frage, geht denn das nicht über die Kulinarik hinaus? Und jetzt angenommen, wir könnten Massentierhaltung haben, wie in gewissen Ländern. Diese Tiere könnten, weiß ich wie, geschlachtet werden, ohne jegliche Kontrolle und so. Das Fleisch wäre immer noch auf dem Teller, sehr wahrscheinlich wäre es ähnlich gut. Und nochmals, wir Menschen sollten Verantwortung übernehmen über diese Schöpfung. Und das ist ein Teil davon, wenn wir das tun. Und wenn jetzt gewisse Schulen oder Politiker sagen, das geht nicht mehr, dann braucht es das schon auch. Oder man denke an Greenpeace. Greenpeace vor zig Jahren, die mussten mal gewisse Dinge in die Luft jagen, damit überhaupt etwas passiert. Ich hatte Kontakt mit Sea Shepherd, eine tolle Organisation, also falls irgendjemand, der hier zuhört, gerne mal etwas Sinnvolles unterstützen würde, dann ist es Sea Shepherd. Die gehen in die Weltmeere und was dort abgeht, liebe Frau Acklin, das wollen Sie gar nicht hören oder wissen. Das ist extrem, das ist kriminell, das ist hochkriminell. Da werden die Meere ausgebeutet, damit wir am Karfreitag Fisch essen können, das ist unglaublich. Und das geht gar nicht und da muss man Einhalt gebieten, staatlich, mit dem Militär, whatever. Diese Lebewesen, die Tiere, die haben keinen Schutz. Wir können uns schützen, sie können sich nicht schützen.
Über die Methode kommen wir gleich zu sprechen. Sie haben das Stichwort geliefert, Verantwortung übernehmen. Vegetarier behaupten ja, dass sie eben Verantwortung übernehmen für Mensch, Tier und Umwelt. Mhm. Und das fordert mich heraus zur Frage an Sie, lieber Rolf Hiltl, kann man das nicht auch als Fleischfresser Verantwortung übernehmen für Mensch, Tier, Umwelt?
Kann man. Wenn man auf dem Land lebt, man hat ein Stück Land, man hat 5 Hühner, man hat 2 Rinder, man hat vielleicht noch ein Pferd, noch ein Esel, so wie es halt vor 200 Jahren war, dann kann man. Aber in der heutigen Zeit, sage ich, kann man nicht mehr. Weil das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das gibt es ja fast nicht mehr. Und in Städten eh nicht. Und die meisten Menschen leben in den Städten. Wir müssen eine Lösung finden. Und deshalb ist eben für mich auch sehr sinnvoll, was hier gerade passiert, zum Beispiel mit Planted, wo man versucht, Chicken herzustellen, eben ohne Tier. Ich war vor 2 Wochen in Israel, habe Startups besucht, die mit Cell-Based Meat sehr weit schon sind, oder? Und da wächst Fleisch, ohne das Tier töten zu müssen. Why not? Wieso könnte man nicht mal neue Wege gehen?
Ich glaube, das sind sich ja auch Fleischesser, Vegetarier, Veganer einig. Fleischessen ist mit ganz zentralen tierethischen und ökologischen Fragen verbunden. Ich glaube, das ist unbestritten.
Es
ist
für viele nicht. Für viele nicht.
Immer, also in der Gegend.
In unserem Breitengarten vielleicht.
In unserem Breitengarten.
Aber gehen Sie mal nach China, schauen Sie sich
genau.
das an. Scheißegal, sorry.
Reden wir vielleicht jetzt einfach mal von Westeuropa. Mhm. Es ist auch relativ unbestritten, umso weniger tierische Produkte, umso weniger Inanspruchnahme von Ressourcen, Land, Wasser, Energie.
Genau.
Jetzt ist die Frage, aber halt, die Gretchenfrage, wie machen wir das, Rolf Hildl? Sie sind ein liberaler Geist. Welche Anreize sollen gesetzt werden, damit der Fleischkonsum gesenkt werden kann? Es kann ja nicht angehen, dass man gewissermaßen die Olma-Bratwurst zu verbieten beginnt.
Ja, es sind Gewohnheiten. Also ich war vor 2 Wochen an einem Panel eingeladen mit Hanni Rützler. Hanni Rützler ist eine Food-Trend-Forscherin, sehr gute Reports jedes Jahr. Und ich war dort oben auf dem Panel für ein Jubiläum der Gemeinschaftsgastronomie. Die haben 60 Jahre gefeiert. Und dann kamen natürlich die Fragen dann der Küchenchefs, der Betriebsleute, ja, was sollen wir denn tun? Mhm. Wenn wir Schnitzelpommes auf dem Menü haben, essen alle Schnitzelpommes. Und da habe ich gesagt, dann mach doch Schnitzelpommes. Pommes sind vegan und Schnitzel, zum Beispiel von Planted oder anderen Hemden, die gibt es auch sehr gut, auch vegan. Mach doch einfach Schnitzelpommes. Und dann essen die Leute Schnitzelpommes und essen das und finden es gut. Und dann sagen sie irgendwie eine Stunde später, übrigens, das Schnitzel, das war jetzt ohne Tier, hat es geschmeckt. Und dann sagen die, ja, das hat super geschmeckt. Ah ja, dann könnte ich das wieder mal nehmen. Also, die Frage, man muss nicht die Frage stellen, auch in einem Restaurant, sind Sie Veganerin? Sondern man sollte eine schöne Auswahl bieten an feinen Gerichten. Und dann gibt es einen kleinen Hinweis, was vegan ist, was nicht, vegetarisch. Und dann soll man so frei wählen müssen. Sobald man die Leute fragt, wollen sie vegetarisch, wollen sie Fleisch, wollen sie vegan, das ist die falsche Frage. Die Frage muss sein, was möchten sie essen? Möchten sie mediterran essen, indisch, schweizerisch und so weiter? Und dann kann man, das ist unsere Erfahrung, das zeigen wir täglich, das Allermeiste kann man sehr, sehr wohl mit oder ohne Fleisch oder mit oder ohne Fisch zubereiten. Das geht.
Und wie soll sich das politisch vollziehen? Sie haben es genannt vorhin, also weniger Fleischhaltung beziehungsweise die ganze Kuhwirtschaft. Wie wollen Sie das machen? Einfach die Subventionen verlagern vom einen zum anderen? Oder wie wollen Sie das politisch konkret angehen? Nehmen wir mal an, Sie würden in einem Parlament sitzen und müssten in dem Sinn als bekannter Exponent einer sehr leckeren, ich kann es bestätigen, vegetarischen Küche, wie würden Sie vorgehen?
Also das ist für mich jetzt sehr einfach. Ich würde zuerst mal die Jungen befragen. Also Next Gen, sage ich ja so, zwischen 15 und 25, große Befragung machen. Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr in den nächsten 20 Jahren kulinarisch? Was ist euer Wunsch? Und dann gehe ich mal davon aus, ich kann mich täuschen, dass die dann sagen würden, wir wollen weniger Fleisch, wir wollen mehr Gemüse, wir wollen andere Produkte, wir wollen Nachhaltigkeit und, was die Themen sind der Bewegung um Greta Thunberg, oder? Das wurde ja noch ein bisschen mit Covid abgebremst, aber das ist immer noch sehr tief drin. Und da würde man sehen, aha, okay, Next Gen will das. Weil die Entscheidungsträger, die jetzt dort sitzen, die sind in meinem Alter oder älter, und die wissen gar nicht so genau, was die junge Generation möchte. Schritt 1. Schritt 2, je nachdem, was die dann wollen, was denen ihre Ängste sind, ihre Befürchtungen, würde ich politisch Einfluss nehmen. Was wird getan bei Autos? Da werden zum Beispiel Elektroautos werden subventioniert. Das ist günstiger, weil man das fördern möchte. In der Stadt Zürich wird geschaut, ich hatte gerade einen Lunch mit Corinne Mauch soeben, der Stadtpräsident, wir haben über Fahrradrouten geredet und so weiter. Und sie haben mir ganz klar gesagt, wir haben Ziele, die wir verfolgen, klimaneutral bis dann und dann. Deshalb mehr Fahrradwege. Und da nimmt natürlich dann die Politik Einfluss, ob jetzt das alle gut finden oder nicht. Für mich ist ganz wichtig, dass es eine inklusive Geschichte gibt. Also was nicht geht, ist die Verteufelung vom einen oder vom anderen. Das geht nicht, das ist falsch. Aber wenn man jetzt ganz konkret bei diesen Subventionen, die Subventionen für die Fleischwirtschaft, Milchwirtschaft runterfahren würde und das Gemüse hochfahren, zum Beispiel nochmals Planted Chicken, bin ich im Aufsichtsrat, habe investiert, die brauchen Gelberbsen. In der Schweiz gibt es keine Gelberbsen, also holt man sie in Frankreich. Weshalb könnte man jetzt nicht in den Schweizer Landwirtschaft Gelberbsen fördern? Weil dadurch könnten wir Fleisch herstellen ohne Tierleid. Ist doch super. Wäre noch biologisch, wäre nah, super ökologisch. Und da, glaube ich, ist die Politik leider 20 Jahre hinterdrein und müsste jetzt mal endlich aufholen und der Realität und der Zukunft entsprechend agieren.
Das hört sich alles ganz toll an. Wir reden natürlich jetzt vor allem darüber, ob es ethisch vertretbar sei, Fleisch zu essen. Aber wenn Sie sagen, eben die ganze, das Gemüse fördern, die Gemüsekulturen, man weiß ja auch, dass Schäden, lange Schäden, nicht nur vom Fleischkonsum, sondern auch von Gemüseanbau natürlich im großen Maßstab herrühren. Na, cool. Beispielsweise der ganze Gemüseanbau in Kalifornien, dass das Auswirkungen hat. Oder man weiß, zur Genüge Avocados einführen, der enorme Wasserverbrauch. Ich weiß gar nicht mehr, ob Sie in Ihrem Sortiment
nicht
Avocados...
Mehr. Seit fünf Jahren nicht mehr.
Wir haben es ausgeworfen. Aber ich habe mich von belehren lassen, dass selbst der normalste Salat braucht einen Boden mit Dung, also das heißt der Dung der Wiederkäuer. Man kann nicht einfach die Kühe abschaffen. Frage, heißt das nicht, dass es eben verflixt kompliziert ist und dass diese Debatte, die so moralisch aufgeladen ist, so emotional, dass diese Debatte definitiv zu kurz greift?
Das glaube ich auch. Da muss man tief gehen, vor allem muss man mit den Landwirten, mit den Bauern sprechen. Ich mache das aber oft, also ich meine, ich kenne natürlich einige Bauern, auch Lieferanten von uns. Da gibt es einen, seit Jahren baut der biologisch an und der macht einen sehr guten Job und der verdient Geld. Also da müsste man mit ihm reden und ihn fragen, weshalb er das seit so vielen Jahren tun kann, weshalb es funktioniert. Und die Frage ist immer der Masse. Wir haben jetzt von Massentierhaltung gesprochen. Wir können auch von Massenrüebli-Haltung sprechen, von mir aus. Das ist dann aber untergelagert, das ist zurückgelagert. Wir müssen der Reihe nach gehen. Und jetzt zu sagen, ja nein, das geht alles nicht, weil es komplex ist, das ist die falsche Antwort. Es geht schon, man muss es ganz genau anschauen. Aber schlussendlich sind wir tun das, wir sind in einer Marktwirtschaft und das ist ja gut. Und wir tun das, was die Konsumentinnen und Konsumenten wollen. Und da ist meiner Meinung nach ganz klein Umdenken findet statt. Meine Generation will das nicht wahrhaben, deshalb nochmals, fragt die Jungen, was die wollen, werden wir tun. Und da muss man auch anpassen. Und vielleicht noch ein Beispiel. Ich finde die Kühe, oder ich meine, wenn ich durch die Schweiz gehe, ich wandere sehr gerne. Und die Kuh, die gehört ja irgendwie dazu. Und dann ist dieses Geläute und die Glocken und so. Aber irgendwie bin ich letzten November mal wandern gegangen. Da sind die Kühe irgendwie weg. Die sind anscheinend dann in den Ställen. Und diese Wanderung war also mindestens schon schön wie die durch die ganzen Kuhfläden. Und dann wird noch gegüllt und dann sagt man, oh, es riecht nach Schweiz. Also wenn es nach Kuhscheiße riecht, riecht es nach Schweiz. Ich weiß nicht, die Schweiz vor 300 Jahren, die roch also nicht so viel nach Scheiße wie die heutige. Und deshalb, ich stelle das Ding in Frage und ich bitte einfach, dass man weiter zurückschaut als 20 Jahre, sondern ein bisschen zurück, wie war es denn? Und wieso könnten denn nicht diese Felder einfach frei sein für Rehe, für Wölfe, für Hirsche? Wunderschön, why not? Why not going back a bisschen to the roots?
Das war jetzt Wissen, es ganz speziell angetönt. Eine Frage habe ich schon noch zum Gemüseanbau im großen Maßstab. Das ist eben eine hochpolitische Frage. Gerade die Schäden, also denken wir an Pestizide, die ganzen Produzenten sagen, ja gut, politische Forderungen von grüner Seite her. Alles gut und schön, aber wenn wir keine Pestizide verwenden, sind einfach 3/4 der Kulturen können wir nicht retten. Genau. Sprich, das heißt, sie müssen die Leute entlassen, weil sie diese Produkte nicht liefern können.
Und auch dort bin ich nicht für Radikalität. Ich kenne mich jetzt nicht aus im Landwirtschaftswesen. Ich bin aber der Meinung, gewisse Softpestizide oder biologische, da gibt es ja auch vieles, ich habe mich da schon ein bisschen erkundigt, müsste man einsetzen können, bevor eine ganze Ernte zugrunde geht. Weil das ist auch Food Waste, oder? Also da bin ich schon auch der Meinung, eben auch dort wieder, nicht radikal. Es muss so sein, dass der Biobauer sagen kann, das funktioniert. Diesen einen, den ich kenne, der sagt, das ist alles nicht nötig, es geht ohne. Okay, I don't know. Wenn er größere Felder hätte, vielleicht schon. Und da muss man sicher gewisse Kompromisse eingehen, weil Food Waste ist auch schlecht. Und wenn dann eine ganze Ernte kaputt geht, nur weil man einmal nicht spritzen kann, finde ich persönlich jetzt auch wieder extrem und dumm.
Eine Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Der Krieg in der Ukraine, also die Kornkammer Europas, wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass in weiten Teilen der Welt möglicherweise eine Hungersnot droht. Da stellt sich ja schon die Frage, ist dieses Gerede, ich sage jetzt provokativ Getöse, um einen freiwilligen Fleischverzicht, ist das letztlich, provoziere jetzt sehr gerne, Rolf Hiltl, ist das letztlich nicht ein Luxusproblem unserer westlichen Überflussgesellschaft?
Natürlich ist es das, aber auch die Massentierhaltung. Und der Sonntagsbraten zu Zeiten meines Urgroßvaters, letzte Jahrhundertwende, der war voll okay. Der war doch okay. Sie haben vorher auch vom Sonntagsbraten gesprochen. Der ist voll okay. Aber alles, was jetzt heute abgeht, ist nicht okay. Und dann mit dieser Kornkammer, ja, auch da ist die Frage. Ich bin für Selbstversorgung. Wieso sind wir in der Schweiz nicht fähig, uns selbst zu versorgen? Und ich würde mal mit der Energie starten. Das wäre doch clever, oder? Wenn wir mal schauen könnten, hey, was haben wir eigentlich? Können wir das selber machen? Auch beim Food, bei den Getreiden und so weiter. Weshalb versuchen wir das nicht auch ein bisschen autark für uns selbst zu machen? Ich denke, wir bezahlen eh schon viele Subventionen. Weshalb könnten wir das nicht mal versuchen, möglichst autark zu bleiben als Nation und wirklich unsere Bedürfnisse selber anbauen? Ich würde das sehr cool finden und ich finde, es würde auch zur Schweiz passen.
Das würde mich natürlich brennend interessieren, ein Thema für unseren nächsten Podcast unbedingt. Wir sind hier im Hiltl im dritten Stock, glaube ich.
Im zweiten
Stock. Eine Frage mit Augenzwinkern zum Abschluss. Ich war kürzlich im Zug, ich bin viel im Zug. Ja. Und da ist mir ein Aufkleber eines jungen Mannes aufgefallen, ein Aufkleber auf seinem Gitarrenkoffer. Auf diesem Aufkleber stand: Vegetarier werden nicht älter, sie sehen nur älter aus. Was sagt Rolf Hiltl, was hätte ihm Rolf Hiltl gesagt? Wäre auf ihn zugegangen, was hätte er ihm gesagt?
Ja, ich hätte ihm gesagt, erstens mal hätte ich ihm gesagt, da hast du einen Klassiker aufgeklebt, it's a classic. Und zweitens hätte ich ihm gesagt, komm doch mal bei uns in den Restaurants vorbei, schau doch mal Mittag ein bisschen rein und schau mal die hübschen Mädels, die hier rumgehen. Die sehen wirklich nicht alt aus und die Jungs auch nicht. Die sind alle sehr frisch.
Peer, bis zum Schluss. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, gerne.